Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur 263. Folge des MLS-Podcasts auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zur Folge am Arbeiterkampftag oder für die Österreicher am Staatsfeiertag. Wir nehmen heute am 1. Mai auf. Zu einer sehr, sehr frühen Uhrzeit. Also wir sind heute wahrscheinlich besonders verpeilt. Und wir bedeutet Anne und der liebe Daniel ist auch mit dabei.
Eigentlich nennt sich doch der Esel immer zuletzt Anne.
Ja.
Aber ich grüße euch, werte Gemeinde. Schön, dass ihr da seid.
Der Reinhört. Esel wird immer zuletzt genannt.
Und wenn ihr die Folge hört, Touché. Wenn ihr die Folge hört, dann hoffe ich, dass ihr einen wundervollen Feiertag hattet.
Ja, bei Vincent, wir wissen es ja noch, der ist immer noch auf der Suche nach Spieler für Sporting und wir können nachher mal kurz bei Sporting reinblicken, wie es da aussieht. Aber schon mal so viel vorab, es ist wirklich dringend notwendig. Gehen wir mal ganz kurz in einen News-Sektor. In der letzten Folge hatte ich berichtet, dass es Überlegungen in der NWSL gibt, ihren Spielkalender ebenfalls anzupassen auf den üblichen FIFA-Kalender. Und dort gab es jetzt eine Abstimmung. Und diese Abstimmung hat entschieden, nein, wir machen das noch nicht. Noch nicht über die Saison 2030 hinweg. Bis dahin bleibt man also noch in dem alten Kalender, was ich strategisch ziemlich clever finde. Du bist mit dem Kalender, den sie haben, eben in einem Zeitraum, der sporttechnisch für die USA eigentlich ziemlich gut ist, weil die Sportarten, die sehr viele Zuschauer abgreifen, Basketball und auch Football, die starten zwar im Spätsommer, aber die heiße Phase ist im Januar und Februar, zumindest in der NFL. Von daher, das umgehst du dann. Und vor allem können sie sich in der MLS angucken oder an der MLS angucken, wie läuft es denn? Gibt es große Wetterprobleme? Gibt es Probleme mit den Zuschauern, die dann zurückgehen? All solche Sachen können sie mitnehmen und können sich ja dann in ein paar Jahren nochmal entscheiden. Machen sie es nicht? Von daher, ich bin ziemlich zufrieden mit der Entscheidung und dann schauen wir mal, wie die anderen sich so anstellen. Aber Daniel, hast du ein bisschen Kleingeld zur Seite gelegt? Weil, gut, die Meldung ist ja nicht neu. Die Whitecaps stehen ja zum Verkauf. Das wäre jetzt deine Chance.
Naja, sagen wir es mal so, es gab Gespräche, aber als ich dann zum Eigentümer hingegangen bin und gesagt habe, gut, gib mir 10 Millionen, dann nehme ich den Verein, hat er irgendwie nicht so gut drauf reagiert, weil er ist ja stark davon ausgegangen, dass Menschen Geld für die Whitecaps zahlen. Und das ist ja das Paradoxe, was ich nicht verstehe, weil da, wo ich herkomme oder da, wo ich den Fußball lebe, da zahlt man nicht für Vereine, die man nicht leiden kann, sondern man bekommt Geld, dass man sie überhaupt nimmt. Und ich meine, das Einzige, was ich machen würde, den Verein kaufen und dann anschließend auflösen. Also was anderes mit den Whitecaps aus Sicht eines Sounders-Fans kann man eigentlich nicht machen. Wobei dann natürlich das Derby flöten geht.
Ja.
Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Also es wäre super ärgerlich, wenn die Whitecaps aus Vancouver rausgehen. Verkauf ist ein ganz normaler Prozess in den USA. Gab schon zu häufig, aber wir hatten ja damals Florian Jungwirth im Interview und er hatte ja damals auch mitgeteilt, dass die Lebensqualität in Vancouver einfach phänomenal ist. Einfach genial. Jetzt waren wir natürlich, zumindest ich selber, noch nie in Vancouver und kann das also nicht beurteilen. Aber ich vertraue ihm da bei seiner Aussage, dass es einfach eine tolle Stadt ist. Und wenn solch ein Verein, der jetzt halt gerade erfolgreich ist, eine erfolgreiche Zeit hat, da verloren geht, dann geht auch ein Stück Identität flöten. Ein Alfonso Davies kam aus Vancouver. Ein Thomas Müller
kommt aus Vancouver.
Craig Berhalter spielen alle aktuell in Vancouver. Und dementsprechend ist natürlich auch dieses Standing, was die Whitecaps haben im Vergleich zu den letzten Jahren erhöht. Und jetzt als Besitzer zu sagen, verkauf's. Ja. Ich find's nicht cool.
Hattest du Greg Berhalter gesagt?
Dann noch lieber.
Hattest du Greg Berhalter gesagt?
Ich hab nur Berhalter gesagt. Soweit ich weiß. Sonst kannst du es ja nachher rausschneiden.
Nö, wir lassen es so drin und verwirren alle Leute. Und dann nennen wir nachher den Trainer von Chicago Sebastian. Ich finde, das ist ein guter Plan.
Eben. Wobei der Sebastian abgeliefert hat. Ja, der Crack.
Was man ja auch noch dazu sagen muss, sie stehen ja jetzt schon seit längerem zum Verkauf. Was, also ja, du hast es schon gesagt, das ist an sich üblich. Es hat sich aber bis dato noch niemand gefunden, zumindest irgendwie nicht für die Region Vancouver, weshalb ja eben ein Umzug in eine Option wäre. Und da fangen wir jetzt bei einem interessanten Thema an, weil es gibt ja Gerüchte, in welche Regionen das gehen könnte. Da scheint es dann also offensichtlich aus dieser Region kauffreudige Personen zu geben. Und eine der am häufigsten genannten Regionen ist Las Vegas. Was würdest du denn davon halten?
Abstand.
Ja, finde ich gut.
Ich finde, erstmal, du hast 3 Teams aus Kanada. Finde ich eine super geile Balance. Ganz klar. 27 Teams aus Amerika. 3 aus Kanada. Wenn Las Vegas ein Team will, dann sollst du einfach ein Expansion-Team machen und, keine Ahnung, auf 32 Teams hochgehen. Nimmt man halt noch zusätzlich eins dazu, aber jetzt auf Krampf ein Team zu kaufen, dass du eins hast, ey, die Raiders, die sind seit Jahren Grütze. Also, normalerweise müssen die sich auch vom Spielbetrieb abmelden und du müsst mit 31 NFL-Teams in die nächste Saison gehen, so scheiße sind die. Und dann auf Krampf jetzt ein Team zu kaufen, um deine Stadt, ich will sagen, besser dastehen zu lassen, weil man kennt halt Las Vegas eigentlich nur von Gambling, was ja auch Schmutz ist. Ja, ich verstehe es nicht, weil generell die ganzen Spieler aus, ich sag es mal, einer Stadt wie Vancouver wegziehen und nach Las Vegas zu gehen, das ist wie wenn du im Tal wohnst, wo Bergsicht hast und dann nach Berlin ziehst. Das macht man nicht.
Naja, gibt genug Leute,
sorry, die machen. Sorry, in Ruhrpott zieht.
Oh, nee, okay, das ne.
Weil alles, also kein Front gegen die im Ruhrpott leben, aber es ist halt kein Vergleich zu der Lebensqualität, die man halt in Dörfern genießt.
Na gut, würde das gekaufte Team dann nach Las Vegas ziehen, dann wären sie ja trotzdem Expansion-Team und die müssten ja dann trotzdem sehr, sehr viel Geld höchstwahrscheinlich zahlen, um überhaupt weiterhin in der Liga spielen zu dürfen. Allerdings gibt es noch andere Aspekte, die komplett gegen Las Vegas sprechen. Zum einen, es gibt bereits ein professionelles Fußballteam in Las Vegas, das ist der Las Vegas Lights FC, die spielen in der USL Championship. Und bei denen sieht man schon ein ganz interessantes Phänomen. Die haben nämlich ein wahnsinniges Zuschauerproblem, dass nicht ausreichend Leute zu ihren Spielen kommen. Und spielerisch ist da, sie haben mehr Ausbrüche nach unten als nach oben. Gut, das kann an dem Team selbst liegen. Allerdings ist in meinen Augen auch die Region jetzt nicht die allergeeignetste dafür, dass man dort professionellen Fußball spielt, beziehungsweise mit mehreren Teams professionellen Fußball spielt. Zum einen, es ist Wüster. Warum sollst du denn noch mehr professionellen Sport in der Wüste betreiben und dann dich schön auf die 12-Uhr-Spiele freuen oder lass es auf 15:30-Spiele sein? Das ist einfach im Sommer richtig blöd. Außerdem sind wir da ja sehr nah am kalifornischen Raum, der ja MLS-technisch oder generell US-Fußball-technisch wahnsinnig überladen ist. Geh doch in eine Region, die noch nicht so vollgesetzt ist, wo du eben wirklich die Chance hast, dass Zuschauer kommen, dass du deine neue Zielgruppe erobern kannst. In Las Vegas sehe ich das ehrlich echt nicht. Und
komm einfach
ein
Extension-Team in Hawaii.
Warum nicht?
Ja, doch was. Eben.
Fände ich interessant. Aber auch so quasi in der Mitte der USA, klar, die sind weniger bevölkert, aber auch da gäbe es potenziell ja durchaus Städte, wo man das machen könnte. Oder im Norden. Nicht Kanada, aber trotzdem im Norden. weiß ich nicht. Also Las Vegas überzeugt mich jetzt nicht so sehr. Allerdings, es hat ja anscheinend auch noch niemand gekauft. Also wer jetzt hier gerade das nötige Kleingeld hat und sich ein Fußballteam kaufen möchte, die Whitecaps, die der Bürgermeister war es, glaube ich, von Vancouver oder zumindest die politischen Stadtverantwortlichen von Vancouver, die wollen die Whitecaps natürlich gerne behalten und versuchen da gerade so viel wie möglich, dass das Team dann auch dort bleibt. Aber klar, wenn jemand das kauft und man das hin will, dann können sie nicht wahnsinnig viel machen. Die Fans haben ein...
Also, ja? Ich bin dafür, bevor du auf die Fans zu sprechen zu kommst. Es bleibt in Kanada und man zieht es nach Ottawa und ins Ottawa Otters. Das ist...
Der Name wäre einfach zu cool, das ist das Problem.
Nein, zurück zu den Fans. Ich meine, klar, wenn du Fan von den Whitecaps bist, soll's geben. Und du auf einmal jedes Spiel hingehst, hast eine Dauerkarte und so weiter und auf einmal, zack, ist ein Team weg. Ist
die,
heftig. Aber Anna, erzähl weiter.
Die Fans haben eine Aktion gestartet und wir kennen diese Aktion bereits, weil es gab sie schon mal.
Save the Crew.
Exakt, es war Save the Crew von Columbus Crew damals und jetzt haben wir Save the Caps. Mal sehen, wie erfolgreich das sein wird. Save the Crew war ja, nennen wir es mal, halb erfolgreich. Man hat es ja geschafft, dass das Team da bleibt und der damalige Besitzer, der ursprünglich umziehen wollte, Anthony Prathcote, der hat sich einfach ein neues Team dann gekauft. Daraus wurde Austin. Aber die Crew blieb behalten. Jetzt schauen wir mal, wie es mit den Whitecaps läuft. Gut, wir können ja mal in ein Spiel gehen, beziehungsweise in eine Situation eines Spiels, die mit dem Spiel als solches gar nicht so viel zu tun hat. Es geht um einen 19-jährigen Spieler, der spielt für ein Team, über das wir in diesem Podcast durchaus schon das ein oder andere Mal gesprochen haben. Und nach dem Spiel lief er so seine Runde durchs Stadion und erblickte ein Plakat. Und es war nicht das übliche Plakat, bitte tausch dein Trikot mit mir, sondern es war ein Plakat, willst du mit mir zur Prom gehen? Das heißt, zum Abschlussball oder zum Ball gehen. Hast du die Situation mitbekommen und weißt du, um wen es geht?
Das weiß ich gerade nicht. Ich habe aber auch mal vor Jahren, ich weiß nicht, ob das in der NFL war oder auch in der MLS, schon mal so ein Plakat gesehen. Also die sind ja keine Seltenheit, so Plakate in den USA. Generell Abschlussball ist da eh ein ganz großes Ding in den Schulen. Aber ich denke mal, so wie du es erzählst, hat diese Person, ich gehe mal davon aus, dass es eine Frau oder eine junge Dame ist, einen Partner gefunden für einen Abschlussball.
Das Problem ist, wir wissen es leider noch nicht. Bis dato gibt es noch keine öffentliche Antwort. Der Prom hat wahrscheinlich noch nicht stattgefunden. Das Prom, der Prom. Egal, der Abschlussball hat noch nicht stattgefunden oder der Ball. Es handelt sich um einen Spieler der Seattle Sounders. 19 Jahre jung. Und es ist Snyder Brunel. Der, ja, ist halt zur Prom eingeladen. Soweit wir rausfinden, ob er zugesagt hat oder nicht, werden wir natürlich berichten. Die Frage ist...
Ist traurig, dass du dir die News von den Sounders weißt. Ich soll doch mal wieder Social Media runterladen, oder?
Ja, da steht aber auch nur sehr viel Müll drin. Und es ist an sich eine Kleinigkeit. Das passierte nach dem Spiel gegen Dallas im Loomfield. Wie gesagt, sobald wir wissen, wie das ausgegangen ist, werden wir berichten. Wir werden auch berichten, wie die Farbe der Ansteckblume, die man traditionell trägt, dann letztendlich war. Wir machen jetzt aber erstmal eine kurze Pause und danach können wir ja gleich mal über Sporting sprechen, denn die brauchen eigentlich auch eine Pause. Also, bis gleich beim MLS-Podcast.
Roberto Baggio führte Italien 1994 fast im Alleingang ins WM-Finale. Und dann kam ausgerechnet im Endspiel, im entscheidenden Elfmeterschießen, dieser eine Moment. Der lange Anlauf und der Ball hoch über das brasilianische Tor, der die Seleção zum Weltmeister machte. Aber Roberto Baggio wurde trotzdem nicht zu Italiens Sündenbock, sondern blieb der Held. Warum ausgerechnet sein größter Schmerz ihn zur WM-Legende machte, jetzt bei den 100 Fußballlegenden der Sonderstaffel, die WM-Legenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast. Ich habe schon angekündigt, wir reden jetzt über Sporting Kansas City. Und Vincent hat da wirklich alle Hände voll zu tun, noch irgendwelche Spieler zu holen, die versuchen, da was zu retten. Dieses Team steht derzeit mit Abstand, also durchaus Abstand, auf dem letzten Platz mit oder in der Gesamttabelle auf dem letzten Platz mit 4 Punkten. Vorhin ist Philly mit 5 Punkten, die haben auch eigene Probleme, und St. Louis mit 6 Punkten. Sie haben eine Tordifferenz von minus 18, haben 25 Tore bis dato gefressen. Damit sind sie übrigens nicht das schlechteste Team. Orlando mit 29 Toren, auch sehr weit vorne mit dabei. Und haben lediglich 7 Tore geschossen. Wenn wir uns jetzt mal ihre letzten Spiele ansehen, und ich sag's schon mal so, ihr nächstes Spiel gegen die Sounders, dann ist das alles andere als gut. Die Siege, die sie innerhalb des letzten, Dreivierteljahres, könnte man sagen, erreicht haben, kann man beziffern mit 2. Sie hatten im August des letzten Jahres einen Sieg gegen die Rapids und sie hatten am 15. März einen Sieg gegen LA Galaxy. Auswärts, muss man dazu übrigens auch sagen. Und ja, okay, sie hatten im Juli mal 2 Siege gehabt, also im Juli des letzten Jahres. Aber ansonsten ist da immer sehr, sehr viel Niederlage dabei, vereinzelt. Mal ein Unentschieden, aber auch das ist die große Minderheit. Und wenn wir jetzt nur mal auf die letzten, sagen wir mal, 5 Spiele eingehen. Im April hatten sie gegen Real Salt Lake mit 3-1 verloren. Dann hatten sie danach gegen die Earthquakes mit 1-3 verloren. Gut, beide Teams zurzeit relativ gut aufgelegt. Ist jetzt nicht die größte Überraschung. Dann mussten sie im US Open Cup gegen die Colorado Springs Switchbacks ran. Und auch dort verloren sie mit 3-0 gegen ein USL Championship Team. Danach mussten sie gegen Vancouver ran. Das endete 3-0. Sie lieben es, 3 Tore zu fressen. Könnte man meinen. Und dann mussten sie nach Chicago. Und also ich weiß nicht, was da los war. Vielleicht waren sie auch einfach von Chicago abgelenkt und haben sich mehr die Stadt angesehen, vielleicht auch das neue Stadion von Fire. Aber im Spiel waren sie offensichtlich nicht, weil diese Partie endete 5-0. Jetzt ist die Frage, wie können wir Sporting noch retten? Was für Spieler muss Vincent besorgen, damit Sporting überhaupt noch eine Chance hat?
Sporting braucht generell einen
Kader.
Einen Spieler, sag ich mal, der halt einfach ein bisschen Erfahrung mitbringt, weil das Team ist ja einfach, ich will nicht sagen jung, aber da fehlt so ein bisschen dieser Spirit, sag ich mal, den die noch vor ein paar Jahren hatten. In Jovetic, schön und gut, aber er allein kann nur Tore schießen, aber in 9 Spielen 7 Tore ist halt auch nicht gerade viel. Und dann defensiv fehlt halt einfach eine gewisse Grundstruktur. Du hast zwar ein paar Spieler, auch ein Pulskamp im Tor, der kein schlechter ist, sogar eher zu den guten Torhütern gehört, aber da fehlt halt an jeder Position, Verteidigung, Mittelfeld, Sturm, definitiv nochmal ein Spieler, der MLS-Niveau hat. Weil aktuell hat der Kader eher USL Championship Niveau. Und selbst da bin ich mir nicht mal so sicher, dass sie performen könnten. Heißt, was die Aufgaben sind. Erstmal, du holst einen Designated Player fürs Mittelfeld, der eine absolute Maschine ist, der dir Kilometer läuft, der dir das Zentrum stabil hält, dass da nichts durchkommt, sprich ein Sechser oder ein Achter, und dann brauchst du einen Abwehrchef. Du brauchst definitiv einen Abwehrchef, der in Europa gespielt hat, der vielleicht auch international gespielt hat, der, ich sag mal, Ende 20, Anfang 30 ist, der nochmal ein paar Euronen verdienen möchte, ein paar Dollar verdienen möchte, und dann hast du erstmal ein kleines Grundgerüst. Und sobald du 2 Spieler ins Team integriert hast, die auch diese Führungsrolle übernehmen und diese Erfahrung mitbringen, dass sie junge Spieler ranführen. Weil es ist ja per se nichts Verwerfliches, wenn du junge Spieler spielen lässt. Nur, du brauchst halt jemanden, der die an die Hand nimmt und ans Profisein ranführt. Und da brauchst du halt erfahrene Leute. Und durch die Installation zwei dieser Spieler kannst du langsam mal anfangen, auch Spiele zu gewinnen. Weil dann gibt dir das Sicherheit. Wenn du weißt, du hast einen Verteidiger hinter dir, dann kannst du mal ein bisschen mehr Risiko eingehen, auch offensiv. Wenn du als Verteidiger weißt, ey, ich habe einen Pulskönner im Tor, kannst du auch mal Fehler erlauben, weil er hält auch mal einen Ball. Aber wie gesagt, da hat Kansas einfach total verschlafen und die Hausaufgaben ganz und gar nicht erfüllt. Dementsprechend muss man schauen.
Also was ja definitiv auffällt, sie haben quasi keine existente Verteidigung. Die Spieler, die sie dort haben, die würde ich ehrlich gesagt noch nicht mal auf USL Championship Niveau packen. Eher League One. Das sind, die meisten von denen sind Spieler aus ihrer eigenen Akademie. Die haben noch nie woanders gespielt und sind jetzt seit einem, zwei, vielleicht auch drei Jahren zwar bei der ersten Mannschaft mit dabei, aber du hast nicht die breite Erfahrung, die du gerade dort brauchen könntest. Und das sieht man ja durchaus auch an den Ergebnissen. Und im Mittelfeld sind sie irgendwie sehr wild aufgestellt. Ein Spieler aus Angola, ein Spieler, ich glaube aus Norwegen war es. Dann, was war noch dabei? Also sehr, sehr viele Nationalitäten, was dann sicher okay ist. Aber das sind alles Spieler, die aus ganz verschiedenen Regionen kommen. Bis dato aber noch gar nicht groß die amerikanische Erfahrung hatten. Und jetzt, die meisten von denen sind jetzt in ihrem ersten Jahr in den USA. Also sie haben irgendwie noch nicht so richtig die Zeit bekommen, sich an die Spielweise in der MLS zu gewöhnen. Und man sieht auch, es funktioniert ja nicht so richtig. Weil nach vorne hin, Juvilic wird viel zu selten bedient. Nach hinten hin ist es eine einzige Katastrophe. Und das Mittelfeld muss irgendwie zusehen, also wahrscheinlich sind sie mehr in der Defensive, als dass sie in die Offensive gehen können. Und das bringt ja am Ende dann auch nichts. Die Frage ist ja,
Das Ding ist halt, ich will ja gerne mal reinkrätschen, die haben ja Spieler verpflichtet. Also, wenn man gerade am Anfang der Saison anschaut, da war der ja nicht mal spielfähig. Jetzt ist es ja ein bisschen besser, aber du holst halt, wie du gesagt hast, du holst halt Spieler für Positionen, wo du das komplett falsche Profil holst. Weil, wie ich gesagt habe, du sollst mal erfahrene Spieler holen. Und erfahren ist halt für mich 28, 29 aufwärts. Auch so ein Spieler kann noch 4-5 Jahre spielen, vor allem in der MLS. Aber nee, du holst einen Norweger, der, kein Disrespect gegen Norwegen, geiles Land, sind noch bei der WM dabei, aber du holst ihn, der aber bislang nur in Skandinavien gespielt hat. Der hat ja wenig, also das ist halt genau die Erfahrung, die man nicht hat. Du holst einen jungen Verteidiger aus, ich glaube, Brasilianer.
Achso, ja.
Was soll er machen? Er soll auf einmal zaubern. Nein, du brauchst einen Verteidiger. Du brauchst definitiv einen, der 30 aufwärts ist, der Erfahrung hat. Bei der Galaxy hast du Yoshida. Zimmermann spielt bei, wie heißt, weiß ich gerade nicht. Aber die bringen einfach Erfahrung mit. Aber das hast du halt dort nicht. Du hast einen jungen Kader, wie du gesagt hast, mit Spielern aus der eigenen Akademie, was ja eigentlich per se nichts Schlechtes ist, aber diese PS bringen die nicht auf den Platz und genau das ist das Problem. Aber ich weiß nicht, fehlt da das Geld? Wollen die kein Geld ausgeben oder was ist da los?
Ja, das genau das ist ja die Frage. Was wir schon mal feststellen, Vicky scheint nicht zu zünden als neue Lösung. Und ja, wie gesagt, die Verpflichtungen finde ich zum Teil sehr, sehr wild. Sie haben beispielsweise auch noch einen Aguia Beng verpflichtet. Der kommt aus Ghana, ist 19 Jahre jung, hat in der letzten Saison vor allem für die zweite Mannschaft von Sporting gespielt, spielt jetzt in der ersten Mannschaft. Er ist Verteidiger, links außen in der Regel. Und er ist noch nicht Stamm. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass sie auch sehr, sehr viel gerade da hinten rotieren. Hilft ja Mende aber auch nicht, wenn du 5 Tore oder mindestens immer 3 Tore frisst. Also, bei Sporting läuft wirklich alles falsch, was falsch laufen könnte. Gut, bis dato haben sie noch kein großes Verletzungspech. Immerhin, das ist die gute Meldung. Die Medizinabteilung scheint ihren Job wirklich gut zu machen. Aber das sind ja noch die einzigen. Ja, sie spielten, ich hatte es ja schon gesagt, gegen Chicago, deren Trainer ja Bärhalter ist. Und bei Chicago, da ging es mal wieder das interessante Phänomen, die spielen diese Saison wieder ganz gut. Also Bärhalter macht da wirklich einen sehr vernünftigen Job, muss man sagen. Sie haben ihren Kader gut breit aufgestellt und sind aktuell auf Platz 3 der Eastern Conference. Was ist dein Eindruck von Chicago?
Es ist halt Chicago, wir beide verfolgen die MLS da schon ein bisschen länger und auch zu Zeiten von Schweinsteiger, was ja auch schon wieder knapp 10 Jahre her ist, war es schon immer das gleiche Muster. Es gibt Saisons, da sind die gut. Und dann gibt es Saisons, da sind es halt einfach wieder Chicago Fire. Also, Stand jetzt, ist die Zielrichtung natürlich ganz, oder geht es vermutlich Richtung Playoffs, was auch mal wieder schön wäre, nur um dann in der ersten Runde rauszufliegen. Das wird halt wieder passieren. Also, klar, man hat jetzt gegen Kansas City gespielt, aber man darf das Spiel nicht als Maßstab nehmen, da wir ja eben die Defizite von Kansas City angesprochen haben. Klar, ein 5-0 ist genial, aber zur Halbzeit stand es halt auch 0-0. Und die erste Halbzeit muss man sich halt fragen, warum haben wir nicht früher getroffen?
Ja, na gut, du lässt die Zeit. Du hast ja ausreichend Zeit, da sehe ich jetzt nicht das Problem. Man muss aber auch dazu sagen, sie spielen durchaus auch gegen stärkere Teams, holen sie sich auch ihre Siege. Nicht immer, aber ich finde sie überraschend konstant in dieser Saison. Auch letzte Saison waren sie ja durchaus schon überzeugend, auch wenn es da zwischenzeitlich immer mal schwächere Phasen gab. Auch jetzt, sie sind nicht durchgehend mit Siegen und Unentschieden, keine Frage. Aber man sieht schon, da hat sich in Chicago in den letzten 2 Jahren sehr, sehr viel getan. Und wenn man mal in die Vergangenheit von Chicago blickt, in den 90ern, Anfang der 2000er, sehr weit oben in der Regel mit dabei, weit oben in Form von mehrfach den US Open Cup gewonnen oder ich meine auch schon Meisterschaften, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Und danach ging es sehr, sehr lange in eine Phase, wo Chicago Fire quasi ein Nichts war. Playoffs waren in der Regel völlig fern jeglicher Realität. Und ja, auch in der Saison, wo Schweinsteiger da war, da hatten sie es dann nach längerer Zeit, ich glaube in der ersten Saison mit Schweinsteiger war das, mal wieder in die Playoffs geschafft. Aber auch da, ich glaube die erste Runde, dürften sogar die Red Bulls gewesen sein, sind sie dann rausgeflogen. Trotzdem gab es sehr, sehr lange Phase bei Chicago, wo sie wirklich ein Niemand war, könnte man sagen. Das ist jetzt in den letzten 2 Jahren erheblich besser geworden. Sie sind jetzt ein Team, was man definitiv ernst nehmen muss. Von daher, ja, Chicago hat ihren Job gemacht. Das, was Sporting eben nicht gemacht hat.
Es gibt wenn wir gerade so schön über Chicago Fire sprechen, es gibt ja ein Gerücht, was ja glaube ich schon seit längerem kursiert. Und zwar ist man ja an einem Stürmer dran. Weißt du an wem? Oder wo es Gerüchte gibt für Chicago Fire? Kleiner Tipp. Es gibt eine Connection zum FC Bayern München. Der Spieler hat dort gespielt. Das ist Nummer 1 und Nummer 2. Bei der WM ist dieser Spieler nicht mit dabei.
Ist es Gnabry?
Nein. Der spielt aktuell nicht mehr bei Bayern. Sonne? Ist aber einer der besten Neuner in diesem Jahr. 100. Robert Lewandowski.
Das ist ja wild, okay.
Sein Vertrag läuft halt eben aus. Ich glaube, Barcelona will nicht verlängern, beziehungsweise da fehlt auch das nötige Kleingeld. Aufgrund dieser Gehaltsbeschränkungen, Einschränkungen, whatever, in Spanien. Und scheinbar hat Chicago die, wie heißt Discovery War Rights, also die Vorkaufsrechte. Scheinbar.
Ja, du suchst dir interessante Spiele aus, schreibst sie an und schon hast du die Rechte.
Ja, das wäre doch schon cool. Überleg mal, dann hast du, das wäre schon fancy, wenn du jetzt im Sommer einen Griezmann hast in der MLS, der übrigens, wer jetzt erwartet, nicht zu Miami wechselt. Dann hast du einen Lewandowski, dann hast du einen Müller. Das ist schon nochmal fancy, auch wenn wir per se gegen diese alten, was heißt gegen diese alten Spieler sind, eher dafür sind, dass man Spieler aus- oder weiterbildet aus der eigenen Jugend, aber ja, so Lewandowski tut halt jedem Team gut. Es wäre zum Beispiel einer für Sporting, Anne.
Oh ja, auf jeden Fall. Lewandowski ist ja auch ein durchaus sympathischer Spieler. Anders als beispielsweise ein Neymar oder so.
Ja.
Aber ja, müssen wir sehen. Discovery Rights heißt ja immer gar nichts. Mal abwarten.
Ich weiß nicht, ob es so habe. Auf alle Fälle gab es halt Gespräche. Schreiben wir Gespräche.
Selbst bei Griezmann bezweifle ich ehrlich gesagt ein bisschen, dass das stattfinden wird.
Das ist fix.
Ist echt schon fix?
Ja, der geht nach Orlando.
Ich habe es immer nur als Gerücht gehört und war...
Das ist fix.
Oh. Oh. Na gut. Lebensqualität ist dort sehr in Ordnung. Für ihn ist es gut. Feiere ich es? Nein. Was nicht an ihm liegt, sondern einfach weiter in dieses Ding ist, du holst dir alternde Stars, die keinen neuen Vertrag mehr bekommen haben. Aber so eine gewisse Attitüde auch irgendwie schon mit sich bringen. Wie gesagt, ohne dass es gegen ihn geht. Weiß ich nicht. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es immer nur so ein, wir kaufen jetzt diesen Spieler, weil er einen hohen Namen hat und weil wir hoffen, damit Trikots zu verkaufen, halt diesen Neymar-Effekt. Messi-Effekt. Aber anders als so ein beispielsweise Lewandowski oder Müller, denen ich zutraue, dass sie das machen, weil sie da wirklich spielerisch auch Bock haben, mal was ganz anderes zu erleben, weiß ich nicht, ob das bei Griezmann wirklich der Fall ist. Hast du sonst noch was dazu?
Ne, ich wollte es nur mal erwähnen, weil wir gerade Chicago Fire die Aufmerksamkeit geben, die es verdient hat.
Dann machen wir eine kurze Pause und dann blicken wir nochmal in den Spieltag und den US Open Cup, was da so los war. Also, bis gleich. Willkommen zurück beim MLS-Podcast. Und dieser Spieltag war relativ, wie könnte man sagen, relativ normal. Es gab keine extremen Ausbrüche und auch keine extremen Überraschungen. Vielleicht recht wild als Partie DC United gegen Orlando. Wir haben ja gerade schon kurz über sie gesprochen und offensichtlich braucht Orlando Griezmann, weil sie haben auswärts gegen DC United mit 3-2 verloren. Interessanterweise hat mein Freund Hopkins auch mal wieder ein Tor gemacht und der hat zuletzt ganz schön viele Tore gemacht. Unter anderem war er auch an mehreren Toren gegen die Red Bulls beteiligt gewesen. Begrüße ich nicht so sehr. Bei Philly, wir können ja mal da nachschauen, wie sieht es denn bei Philly aus? Sie hatten jetzt gegen die Crew gespielt, auswärts, und sind mit 2-0 nach Hause gefahren. Niederlage. Was glaubst du? Wird es trotzdem für Philly noch besser werden oder was ist so deine Einschätzung?
Philly hat zu viele Key Performance Player verloren zur neuen Saison. Über die Winterpause, Sommerpause, wie sage ich das jetzt? Über den Saisonwechsel zur neuen Saison hin, jetzt habe ich es, hat Philly sehr viele Key Performance Player verloren. Du hast einen Wagner verloren. Du hast den Baribo verloren. Du hast deinen Abwehrchef verloren. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Wie willst du die ersetzen? Wenn dir Schlüsselspieler wegfallen, kannst du zwar neue holen, aber die Frage ist, ein Spieler kannst du vielleicht noch ersetzen oder halt die Position ersetzen, aber wenn du 3-4 Positionen neu ersetzen musst, die über Jahre hinweg zusammengespielt haben, ja, wie willst du das anstellen?
Ja, und das zeichnet sich auch so ein bisschen ab. Ihr Sieg gegen Montreal war ja im April gewesen, Mitte April. Danach unentschieden zu Hause gegen DC United, dann gegen Toronto, auswärts muss man sagen, unentschieden gespielt. Das war diese wilde 3-3-Partie. Und ja, jetzt die Niederlage gegen die Crew. Als nächstes müssen sie gegen Nashville ran. Da müssen sie auswärts zu den Refs, die zurzeit ja sehr gut aufgelegt sind. Und dann geht's nach Orlando. Also es wird nicht leichter für Philly werden. Die Refs als solches, ich hatte es ja in der letzten Folge schon mal angesprochen, die überraschen mich ein bisschen damit, dass sie ziemlich solide performen. Wir sind noch am Anfang der Saison, gerade die Eastern Conference sehr, sehr nah beieinander. Also da reichen auch mal 2-3 Spiele, die dann blöd laufen und schon sieht das wieder ganz anders aus. Aber mit dem, was wir vorher so eingeschätzt haben oder wie die Saison gestartet hat, muss man sagen, sind sie dann doch ganz gut vorangekommen. Nashville dagegen, die haben sich mal wieder weit oben festgesetzt. Festgesetzt in Form von, sie haben 3 Punkte mehr als Platz 2, sind dementsprechend Platz 1 in der Eastern Conference und haben jetzt zuletzt gegen Charlotte zu Hause gespielt. Auch da 4-2 gewonnen. Und sie hatten ja auch in der Champions League oder im Champions Cup gegen Amerika gespielt, gegen Club Amerika. Sie hatten jetzt, vor 2 Tagen war es, glaube ich, ihr erstes Hinspiel gegen Tigres. Sie haben so zu Hause gespielt und 0-1 verloren. Sie müssen jetzt auswärts gegen Tigres nochmal ran. Was ist da deine Prognose?
Kann ich nicht beantworten. Also es wird sich zeigen. Es steht und fällt mit dem Spielglück, sage ich mal. Ist in beiden Spielen noch alles offen. Klar. Man hat, soweit ich weiß, die schlechtere Ausgangslage, aber davon darf man sich nicht abschrecken lassen oder unterbringen lassen. Ich meine, in Mexiko kannst du gewinnen, wenn dein Essen nicht verseucht wird.
Exakt, das bringt dein eigenes Essen mit, wir wissen das alle. Ja, also 0-1 ist nicht unmöglich, aber klar, auswärts in Mexiko spielen ist irgendwie immer hart.
Du hast halt
aber
das,
es ist machbar.
Du hast das Pech, du hast verloren. Du hast aber in dem Sinne noch das Glück, dass du nur ein Gegentor bekommen hast. Jetzt überleg mal, du hättest 2-3 verloren oder 3-4 verloren. Dann müsstest du schon allein in Mexiko 2 Tore schießen. So reich, so klar, musst du auch 2 Tore schießen, aber dann muss der Gegner auch 2 schießen. Also, ja, lass Nashville früh in Führung gehen und es ist noch alles drin. Selbst wenn die Tigres 1-0 in Führung gehen, 2-1 reicht. Und das ist halt eben das Verrückte an der Auswärtstorregel, die eigentlich abgeschafft gehört.
Ja, das stimmt. Eine Partie, die mir aufgefallen ist, war St. Louis gegen die Earthquakes. Denn die war wieder richtig wild. Die Earthquakes gingen in Führung. Das blieben sie auch die erste Halbzeit über dann. Also sie gingen auch sehr früh in Führung, schon in der 8. Minute. Aber dann die zweite Halbzeit lief für St. Louis erheblich besser. An beiden Toren war Marcel Hertl mit beteiligt. Eine Vorlage, ein Tor selbst gemacht. Ich überlege gerade, nee, es war nicht das erste Tor. Und dementsprechend lagen sie dann 2-1 zurück. Aber Timo Werner durfte wieder zum Elfmeter antreten, hat ihn auch erfolgreich ins Tor gebracht und bedankte sich mit einem weiteren Tor, sodass die Earthquakes dann mit 2-3 gewannen. Und ja, für St. Louis läuft es auch in dieser Saison oder läuft es in dieser Saison auch so gar nicht gut. Sie sind in der Western Conference auf dem vorletzten Platz. Gut, schlechter als Sporting kann man nahezu nicht sein. Und man muss auch sagen, was ihre Tordifferenz angeht, sieht es erheblich besser aus als zum Beispiel bei Sporting. Sie haben 9 Tore in dieser Saison geschossen, 16 gefressen. Aber vielleicht auch da 2-3 gute Spiele könnten helfen und man ist wieder weiter, weiter vorne mit dabei. Von daher ist da noch nicht alles verloren. Anders als bei Sporting vielleicht.
Man muss dazu sagen, ich will nicht sagen, dass das Spiel das nicht hergegeben hat, dass St. Louis zwei Tore schießt, aber die zwei Tore sind halt kurz nach der Halbzeit binnen 90 Sekunden gefallen. Also das darf dir eigentlich nicht passieren als Tabellenführer oder halt als Spitzenmannschaft gegen einen Gegner, der eher unten drin steht. Aber wie gesagt, du kannst zwei Tore fangen, wenn du am Ende des Tages drei Tore schießt. Außer du hast eine Auswärtstorregel. Und bist Tigris.
Ja, das stimmt. Vielleicht wollten sie es auch einfach spannend machen. Weil die Zuschauer zahlen Eintritt dafür, wollen irgendwie auch ein bisschen was erleben. Du willst ja Tore sehen. Ist ja blöd, wenn du am Ende immer nur mit dem 1-0 nach Hause gehst. Da soll schon ein bisschen was passieren. Deswegen lässt man den Gegner, von dem man weiß, da passt zurzeit gar nichts, einfach mal zwei Tore machen, damit es spannend bleibt. Wir können ja mal, wir haben sie vorhin schon mal angedeutet, diese Partie. Sounders gegen Dallas. Und der besagte eingeladene Spieler, Brunell, war sie ja sogar auch an einer Torvorlage beteiligt. Für, ich glaube, Jordan Morris war es gewesen. Was würdest du sagen, wie lief die Partie für die Sounders? Und generell, was sagst du zur Saison bisher?
Es ist eigentlich genau das, was man, würde ich sagen, erwartet hat, aber sich vorgenommen hat. Man hat auch selber Spieler verloren, aber man lässt sich ja davon nicht unterkriegen, beziehungsweise initiiert ja neue Spieler aus der Jugend größtenteils. Wie du gesagt hast, einen Brunell, der jetzt immer mehr spielen darf. Letzte Saison hatte er ja schon ein paar Kurzeinsätze, hat sich auch zweimal belohnt. Jetzt in der Saison war jetzt, glaube ich, sein vierter Startelf-Einsatz. Es ist einfach schön zu sehen, dass Vereine wirklich diesen gesunden Balance aus Erfahrung mitbringen. Spieler, die diesen Verein verstehen, ein Jordan Morris, ein Stephen Fry, ein Christian Roldan, sein Bruder Alex und wie es alle heißt, es halt diesen Mix aus erfahrenen Führungsspieler hast, die auch lange Zeit über ein Jahrzehnt oder 8-9 Jahre in diesem Verein verbringen und dann hast du junge Spieler, die irgendwann diese Rolle übernehmen und das ist halt so genial und das ist halt eben das, um nochmal auf Sporting sprechen zu kommen, was denen halt fehlt. Du hast halt keine Spieler, die diesen Verein verstehen, die diese Stadt Seattle verstehen. Oder diesen Stadt, die Stadt Kansas in dem Fall. Aber hier, wie gesagt, ist das genial. Und die Playoffs werden wir erreichen, was danach kommt. Wird sich zeigen. Mich freut's auf alle Fälle auch für Andrew Thomas, der ja jetzt in seine erste Saison als Starter reingeht. Ist einfach schön zu sehen. Also, der Kerl hält, was er halten kann. Klar, die Gegentore, die er jetzt bekommen hat, waren größtenteils ärgerlich. Man hat jetzt bislang nur eine Niederlage, aber halt trotzdem auch wieder eine gute Verteidigung. Also, anders als Orlando. Nein, um es abzuschließen, Anne, ich möchte den Talk hier nicht zu sehr in die Länge ziehen. Ich bin aktuell zufrieden mit der Saison.
Sehr schön. Wobei ich widersprechen würde, ich glaube, die Spieler von Sporting verstehen Kansas City durchaus, weil das sind ja gefühlt alles Academy-Player, die sind dort.
Ja, ich rede von den Zugezogenen.
In Ansätzen groß geworden. Ja, so viele, also so wahnsinnig viele gibt es ja nicht, außer die paar wenigen Neuen, die sie jetzt verpflichtet haben. Ja, jetzt ist deine Chance. Du kannst die Prognose abgeben. Ich vermute, die Folge wird zwar erst nach dem Spiel online sein, aber wir haben den 1. Mai. Für dich ist es also eine Prognose. Wie endet die Partie Sporting Kansas City gegen Seattle Sounders?
Wir sind ja jetzt in der Saison nicht bekannt dafür, dass wir in jedem Spiel unseren Gegner abschlachten. Ich meine, wir stehen bei 12 Toren und 4 Gegentoren. Wir müssen das gewinnen und ich sage, das wird ein 3-0.
Hätte ich auch gesagt, weil Sporting so Fan von 3-0 ist.
Wenn es ein 5-0 wird, nämlich ein 5-0. Wenn es ein 1-0 wird, nämlich auch. Aber wenn du verlierst, ist es halt peinlich.
Ja, das stimmt. Gehen wir mal kurz noch in den US Open Cup. Ich werde nicht so viel darüber sprechen, weil ich wütend bin, aber das ist eine andere Sache. Clemscrew gegen Ron Knoxville. Ron Knoxville aus der League One. Mit dem Nachteil, dass wir auswärts ran müssen. Die Partie endete sehr klar dann auch mit 4-1. Allerdings muss man auch dazu sagen, in der 10. Minute war die Crew in Führung gegangen. In der 11. Minute glich Ron Knoxville allerdings aus. Also da hat man sich noch zu sehr über sein Tor gefreut. Danach war die Partie dann ganz klar. Und man muss auch sagen, die Crew war nicht nur das bessere Team, sie waren auch definitiv das spielbestimmende Team, hatten erheblich mehr Chancen. Das Ding hätte deutlich höher ausgehen können, sollen, wie auch immer. Ich hoffe, dass Ron Knoxville und die Fans da trotzdem ein tolles Spiel, ein tolles Erlebnis hatte. Und dann mal sehen, wie sie sich im nächsten US Open Cup anstellen. Die Refs hatten Orlando zu Gast. Es widerlegt jetzt komplett die These, die ich vorhin geäußert hatte, weil sie haben mit 3-4 verloren. Auch recht wilde Partie. Die Refs gingen in Führung, Orlando glich aus. Die Refs gingen in Führung, Orlando glich aus. Die Refs gingen in Führung und surprise, Orlando glich aus. Und dann gab es in der Nachspielzeit noch ein weiteres Tor für Orlando. Dementsprechend 3-4. Da ging es wirklich wild hin und her. Man hat so ein bisschen den Eindruck, immer wenn sie ein Tor geschossen hatten, haben sich die Refs nach hinten gelehnt und entspannt. Chicago, hier werden einfach im US Open Cup werden einfach alle Thesen, die wir von zuvor geäußert haben, komplett über den Haufen geworfen. Chicago hatte St. Louis zu Gast und verlor mit 1-2. Aber auch da, sie gingen in Führung in der zweiten Halbzeit, aber auch erst. Die erste Halbzeit hat offensichtlich mal wieder nicht stattgefunden. Und St. Louis glich dann in der 71. und 79. Minute auf. Aus, unter anderem mit einem Tor von Löwen. Die nächste interessante Partie ist Houston gegen Louisville. Louisville, so das stärkste Team aus der Championship. In dem Fall auch wieder den Nachteil, sie mussten auswärts ran. Und sie gingen sogar in Führung in der 68. Minute. In der 90. Minute glich Houston dann aus. Es ging in die Verlängerung und dort in der 102. Minute machte Houston dann das entscheidende Tor. Ich würde schon sagen, das war durchaus ein Spiel auf Augenhöhe, würde ich jetzt. Houston hatte die besseren Chancen, hatte auch erheblich mehr Ballbesitz, aber Louisville ist trotzdem ein sehr, sehr starkes Team. Vielleicht, wenn sie zu Hause gespielt hätten, hätte das auch nochmal anders funktioniert. Wer weiß, vielleicht arbeitet auch Houston heimlich mit Vergiftungen. Ich habe jetzt noch nichts gehört, dass die Louisville-Spieler ausgefallen wären. Aber wer weiß das schon. Nee, auf jeden Fall finde ich, war das eine durchaus spannende Partie. Und ich würde mir wünschen, dass Louisville auch im nächsten Jahr deutlich weiter im US Open Cup kommt, damit wir weiterhin spannende Partien zwischen USL-Teams und der MLS haben. Dann ein weiteres Team aus der USL Championship, die gegen die Rapids ran mussten, nämlich die Switchbacks, die ebenfalls aus Colorado kamen. Also das war ein richtiges Derby und die haben wirklich das Motto nach Derby genommen, denn man hat es wirklich spannend gemacht. In der ersten Halbzeit oder zur Pause stand es 1-1, dann startete man, in der 78. Minute wollten die Rapids es ein bisschen spannender machen. Rote Karte, also eine Unterzahl weiter. Trotzdem konnten sie dann in der Verlängerung in Führung gehen. Allerdings fraßen sie wenige Augenblicke später den Elfmeterpfiff. Der saß dann auch. Dementsprechend ging es ins Elfmeterschießen. Da setzten sie sich dann letztendlich knapp durch mit 5-4. Und dementsprechend sind die Rapids weiter, die Switchbacks raus. Aber auch da würde ich sagen, durchaus auf Augenhöhe. Auch was die Chancen angeht, was Ballbesitz angeht, auch so statistisch gesehen, war das ein sehr, sehr spannendes Aufeinandertreffen.
Also ich muss zwei Sachen hervorheben. Also erstmal, du hast es ja super spannend gemacht, indem du in der 120. Minute noch einen Elfmeter reinhaust, anschließend auch den ersten schießt und triffst, soweit ich weiß. Was viel witziger war, hast du die rote Karte von Thompson gesehen? So eine richtig klassische Derby-Grätsche.
Also, naja, komm, musst du schon machen.
Weißt du, komplett unnötig, dann bist du in Unterzahl. Klar, ist super ärgerlich, dass du verlierst, aber ja, du, ich habe am Mittwoch auch das Pokalspiel von unserer B-Jugend angeschaut und auch dort hat leider ein Spieler von unserem Team oder halt von der B-Jugend den Ball halt in den Nachthimmel geschossen und dann verlierst du halt. Ja, ärgerlich.
Ja. Im Mai gibt es noch weitere Spiele. Ich überlege jetzt gerade auch, warum erst im Mai. Also es ist sehr weit auseinandergezogen mal wieder alles. Orlando gegen Atlanta. St. Louis dann jetzt die nächste Runde schon.
Ja, das ist die nächste Runde, Anne.
Ist denn schon die nächste Runde, ja. Wann haben denn Orlando? Achso, ja stimmt, Orlando hatte sich ja gegen die Refs durchgesetzt.
Atlanta hat gegen Atlanta? Charlotte gewonnen und San Jose hat gegen Minneapolis.
Das ist ja schon Tage her. Tage her.
Das ist Wochen her.
Am Mittwoch haben die gespielt, das ist ja ewig her. Genau, nächste Runde dann halt Orlando gegen Atlanta, St. Louis gegen Houston, die Rapids gegen die Earthquakes und die Crew gegen die New York City FC. So viel zum US Open Cup. Hast du sonst noch was?
Ich habe nichts mehr. Ich habe alle meine Themen abgefrühstückt.
Dann würde ich sagen, soll es das für heute fast gewesen sein. Ich schaue mal, wie sieht es mit Spielen jetzt am Wochenende aus? Wir haben ja schon gesagt, Sporting Kansas City gegen die Sounders wird eventuell eine torreiche Partie werden. Ansonsten Philly gegen Nashville. Die Refs gegen Charlotte, das könnte eventuell interessant werden, weil Charlotte so sehr vor sich hin struggelt. Aber die Refs ja, wie wir jetzt auch im US Open Cup gerade gesehen haben, auch nicht immer 100% konstant sind. Ansonsten gibt es ein Florida Derby, Inter Miami gegen Orlando. Und Atlanta hat Montreal zu Gast, die am Schweine mussten reisen. Naja, auf jeden Fall gibt es gerade am 2. Mai einige Partien, die zu einer Top-Zeit sind aus deutscher Sicht. Von daher wünschen wir euch viel Spaß bei der MLS. Denkt an eure Kickbase-Teams. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Und dann schauen wir mal, wie das Wochenende so lief. Bis dahin, viel Spaß und bye-bye.
Tschüss.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.